Nun, schon in der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit hört man schon die Leute sagen, Mensch, ich brauche den Geist der Weihnacht. Wir brauchen noch den Geist der Weihnacht. Und ich weiß nicht genau, was die Leute damit wirklich meinen. Was genau ist dieser Geist der Weihnacht eigentlich? Und ich glaube, da gibt es alle möglichen Antworten darauf. Für die Spirituosenindustrie steckt der Geist der Weihnacht in der Flasche. Und der Umsatz für diese Industrie vervielfacht sich tatsächlich in dieser Zeit erheblich. Manche Menschen glauben, dass der Geist der Weihnacht irgendwie in dem Waffenstillstand in der Familie ist, wenn niemand die Probleme und Konflikte zur Sprache bringt, die eigentlich immer dort sind. Und für manche Menschen kommt der Geist der Weihnacht in einer Art und in einer Karte zum Ausdruck, die ein Gefühl des Wohlbefindens vermittelt. Ein kluger Junge behauptete, dass der Geist der Weihnacht in Wirklichkeit Zufriedenheit sei. Denn das sei es, was man brauche, wenn man nicht das bekäme, was man wollte. Und für manche Menschen ist der Geist der Weihnacht ein Glücksgefühl, das sie in der Gemeinschaft mit Freunden finden oder in der festlichen Atmosphäre, wenn Tausende von Gänsen verzehrt werden. Für viele ist der Geist der Weihnacht allerdings nicht so trivial und frivol und lustig. Für viele ist der Geist der Weihnacht geprägt von zunehmender Depression, von tiefer Trauer, weil alles, was in ihrem Leben nicht in Ordnung ist, dann an der Heiterkeit dieser Jahreszeit gemessen wird und dann noch schmerzhafter erscheint. Ein Dichter brachte seine Schmerzen einmal auf sehr persönliche Weise zum Ausdruck. Zitat: Weihnachten ist ein bitterer Tag für Mütter, die arm sind. Die wehmütigen Augen der Kinder gleichen Dolchen, die sie ertragen müssen. Obwohl die Geschäfte mit genügend Spielzeug für alle vollgestopft sind, könnten sie ebenso gut keine enthalten, wenn das Portemonnaie der Mutter leer ist. Und dann schloss der Dichter mit den Worten: Mein Portemonnaie ist voller Geld, aber ich kann kein Spielzeug kaufen, sondern nur ein Stechpalmkranz für das Grab meines kleinen Jungen. Zitat Ende. So ist Weihnachten für manche Menschen. Wenn man nach den Einkaufszentren geht, liegt der Geist der Weihnacht für die meisten wohl im Geben von Geschenken. Menschen, die in überfüllten Geschäften zusammenstoßen und herumrennen, geben Millionen von Euro aus für alles Mögliche, für billige Spielzeuge, für kostspielige Schmuckstücke und alles, was dazwischen ist, was sich dann irgendwie unter dem Weihnachtsbaum wiederfindet. Und sie sagen uns, der Geist der Weihnacht bestünde im Geben. Und wisst ihr was? Das ist in Ordnung. Es geht nicht darum, irgendwie euch den Spaß an Weihnachten zu verderben, aber wir wollen dieser Sache doch mal auf den Grund gehen, was wirklich der wahre Geist von Weihnachten ist. Ist es wirklich Spaß? Ist es Gemeinschaft? Ist es Geben? Was ist es? Und wo finden wir die beste Antwort? Im Wort Gottes, wie immer, da gehen wir immer hin. Und deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr Lukas Kapitel 1 aufschlagt und 2. Dort werden wir herausfinden, worin der wahre Geist der Weihnacht tatsächlich besteht. Und es wird euch bereits klar werden, wenn wir einige ausgewählte Reaktionen auf die Geburt Christi unter den Menschen und Engeln uns anschauen und ich sie vorlese. Und wir wollen hier mit Elisabeth beginnen in Lukas Kapitel 1, Vers 41, ist uns sehr wohl bekannt. Da heißt es: Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das war die Reaktion von Elisabeth. Und das, ihr Lieben, drückt den wahren Geist der Weihnacht aus. Aber bevor wir sagen, was das ist, lasst uns noch eine weitere Illustration betrachten, die wir in Kapitel 1, Vers 67 finden. Hier treffen wir auf ihren Ehemann, auf Elisabeths Ehemann, Zacharias. den Vater von Johannes, dem Täufer. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Das war die Reaktion von Zacharias und das sagt uns etwas über seinen Geist, seine Einstellung aus. Lasst uns jetzt zu Kapitel 2, Vers 13 gehen. Und hier gehen wir in die Gefilde der Engel über und lesen in Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel, das ist der Engel, der die ursprüngliche Nachricht überbracht hatte, und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und das war die Reaktion der Engel auf das ganze Ereignis. In Vers 20 sehen wir die Reaktion der Hirten. Da heißt es, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. In Vers 25 stoßen wir auf eine weitere, ganz besondere Person, um den Zeitraum der Geburt Jesu, er hieß Simeon. Und da heißt es, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und beachtet einmal, wie viele dieser Leute eine Beziehung zum Heiligen Geist haben, die als ungewöhnlich beschrieben wird. Elisabeth, Zacharias, die Engel, das Kind im Leib von Elisabeth, Maria und jetzt auch Simeon. Und der Geist war auf ihm, heißt es, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, als sie das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte. Da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Eine weitere Reaktion finden wir in Vers 36, die Reaktion von Anna oder Hanna, je nachdem wie man es ausspricht, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, eine ältere Frau, hochbetagt, die nach ihrer Eheschließung 7 Jahre mit ihrem Ehemann gelebt und dann bis zum Alter von 84 Jahren als Witwe gelebt hatte. Sie verließ den Tempel nie und diente Tag und Nacht mit Fasten und Gebeten. Und auch diese trat zur selben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Elisabeth, Zacharias, die Engel, die Hirten, Simeon, Anna, sie alle reagierten im Prinzip auf dieselbe Weise. Und diese Reaktion, ihr Lieben, ist der Geist der Weihnacht. Und das richtige Wort dafür ist, und das haben wir in den letzten Wochen mehrfach gehört, ist Anbetung. Anbetung. Der Geist der Weihnacht unter all den Beteiligten dieser ersten Weihnacht war Lobpreis und Dank und Segen und Ehre für Gott mit einem Wort, das haben wir wirklich mehrere Wochen betrachtet, mit einem Wort, das ist Anbetung. Das ist der wahre Geist der Weihnacht. Und damit wir nicht ein paar sehr wichtige Leute auslassen, lass uns noch zu Matthäus 2 gehen und Vers 2, wo wir lesen, dass die Weisen aus dem Osten kamen und sagten, wir sind gekommen, um was? Um anzubeten. Und selbst der böse Herodes spürte den Geist des Ereignisses und fragte, wo das Kind geboren sei, damit auch ich komme. Heuchlerisch, heuchlerisch. Und es anbete. Ja, jeder brachte Anbetung dar. Das ist der Geist der Weihnacht. Und obwohl Herodes eine Lüge erzählte, verstand er ganz genau, dass Anbetung die korrekte Haltung wäre. Und das ist also die erhabenste Haltung in Bezug auf Weihnachten. Das ist der Geist der Weihnacht und es ist die ehrwürdigste Zeit der Anbetung für Christen, wenn wir die Geburt unseres Heilands feiern. Unter allen erdenklichen Zeiten ist das der Zeitpunkt, Anbetung darzubringen. Nun, wir haben gelernt, es gibt keinen besonderen Zeitpunkt. Aber wenn wir schon Weihnachten feiern, dann lasst uns ihn anbeten. Anbetung, wie wir wissen, ist eine Frage der Haltung. Sie ist eine Haltung etwas im Innern. Sie ist eine Einstellung des Herzens, das so mit Verwunderung und Dankbarkeit für Gottes Werke erfüllt ist, dass es nicht an persönliche Bedürfnisse und persönliche Segen denkt, sondern nur an vollkommene Hingabe an Gott in Lobpreis und Verehrung. Und das ist Anbetung. Es ist das Selbstloseste, was wir tun. Es bedeutet, wie der Schreiber eines Liedes sagt, sich in Wunder, Liebe und Lobpreis zu verlieren. Es bedeutet, so dankbar und so voller Verwunderung über die Werke des Herrn zu sein, dass wir uns selbst in verehrende Anbetung und verehrenden Lobpreis verlieren. Gibt es dafür eine bessere Zeit als Weihnachten, wenn wir uns darauf konzentrieren, dass uns Jesus Christus gegeben wurde, der uns Retter ist, der uns geboren ist als Retter? Um unserer Anbetung Gestalt zu verleihen, möchte ich eine andere Person zum Vorbild nehmen, eine Person, die Jesus näher stand als alle anderen Menschen. Alle anderen Menschen, die eine Intimität mit ihm hatte, wie kein anderer Mensch sie je kannte. Die Person, die am unmittelbarsten durch seine Geburt berührt wurde, und die ist niemand anderes als die Mutter Maria. Maria verleiht unserer Anbetung Gestalt. Sie gibt uns ohne jeden Zweifel den herrlichsten neutestamentlichen Psalm der Anbetung. Und hier ist ihr Magnifikat, ihr Lobpreispsalm an Gott für die Ankunft Jesu Christi. Lasst uns gemeinsam Lukas 1, Vers 46 betrachten. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Seht ihr, sie reagiert sofort auf dieselbe Weise wie alle anderen. Mit Anbetung und Lobpreis und Verehrung und Dankbarkeit. Und dann sagt sie, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Denn seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Das ist eine Hymne der Fleischwerdung. Das ist ein Psalm, ein Lobpreislied. Und Maria wusste, dass sie die Mutter des Gottessohnes sein würde. Und das hatte man ihr gesagt. Und zwar in Vers 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagte man ihr, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. In Vers 32 hatte sie erfahren, dass dieser Nachkomme groß sein würde, der Sohn des Höchsten genannt werden würde, und dass Gott, der Herr, ihm den Thron seines Vaters David geben und er in Ewigkeit über das Haus Jakobs regieren würde. Und Elisabeth nannte sie sogar die Mutter meines Herrn. Und deshalb brach sie in die einzig angemessene Reaktion aus, die Reaktion der Anbetung. Und in den Gebeten der Katholiken, besonders beim Rosenkranz, wird Maria als Mutter Gottes bezeichnet. Und das trifft sogar zu. Sie ist die Mutter Jesu Christi, der Gott ist, aber versteht es bitte so, dass sie nicht in dem Sinne die Mutter Gottes ist, dass irgendein Teil von seinem göttlichen Wesen von ihr abstammt. Das stimmt nicht. Nur in dem Sinne, dass sein menschliches Wesen von ihr abstammt. Sie trug den Menschen, der der fleischgewordene Gott war, unter ihrem Herzen. Leider haben viele diese Realität verdreht, so dass sie Maria dafür anbeten, weil sie glauben, dass sie irgendwie zur Göttlichkeit Jesu Christi beigetragen hat. Diese Tatsache hat historisch gesehen sogar zu einer Spaltung geführt zwischen der katholischen, der römisch-katholischen und den Protestanten. Der Katholizismus ist heute auf der ganzen Welt überwiegend ein Marienkult. Er widmet sich der Anbetung Marias. Und ihr werdet sogar feststellen, dass Jesus irgendwie nebensächlich und Maria die Hauptfigur ist. Und das liegt daran, dass die katholische Kirche 5 Glaubensdogmen, das ist alles noch Einleitung, ja, 5 Glaubensdogmen erlassen hat, die für Maria wahr sind. Sie sind unveränderliche, unumstößliche Dogmen der römisch-katholischen Kirche. Hier sind diese 5 Dogmen, die sich auf ihre Person beziehen. Das erste ist die unbefleckte Empfängnis von Maria. Und das bedeutet nicht, dass sie Jesus auf unbefleckte Weise empfing. Es bedeutet, dass sie von ihrer Mutter auf unbefleckte Weise empfangen wurde, sodass Maria von jedem Makel der Erbsünde bewahrt wurde. Die unbefleckte Empfängnis hat nichts, absolut nichts mit der Geburt Jesu Christi zu tun, sondern mit der Geburt Marias. Das zweite Glaubensdogma der römisch-katholischen Kirche ist die Sündlosigkeit Marias, dass sie also ihr ganzes Leben lang nie gesündigt hat. Das dritte Glaubensdogma ist die immerwährende Jungfrauenschaft Marias, dass sie also ihr ganzes Leben lang nie mit einem Mann intim war. Sie war eine immerwährende Jungfrau und bewahrte damit im katholischen System etwas von der einzigartigen Reinheit und dem unberührten Charakter Marias. Viertens hat die römisch-katholische Kirche ein Dogma erlassen, dass sie die Marie-Himmelfahrt nennt oder der leibliche Aufstieg Marias in den Himmel. Das ist ein sehr spätes Dogma, aber das haben sie auch noch erfunden. Sie konnte ja nicht sterben, weil wenn sie sinnlos ist, kann sie ja nicht sterben. So musste man das auch erfinden. Fünftens lehrt die römisch-katholische Kirche, dass Maria, als sie ihren Platz im Himmel einnahm, als sie in den Himmel aufstieg, zur Himmelskönigin gekrönt wurde, eine Stellung der Souveränität und Autorität. Und ehrlich gesagt, wird Jesus im katholischen System gelegentlich in eine Position versetzt, wo er seine souveräne Mutter appellieren muss. Wo Jesus also sich zu Maria wenden muss und an ihre Souveränität appellieren muss. Die römisch-katholische Kirche erließ also diese Dogmen, diese unbefleckte Empfängnis Marias, sodass sie frei von der Erbsünde ist, ihre Sündlosigkeit während ihres ganzen Lebens, ihre immerwährende Jungfrauenschaft, ihr leiblicher Aufstieg in den Himmel und ihre Krönung als Himmelskönigin. Das Ergebnis dieser Art von zusammengebrauter und selbstgemixter Theologie ist der Marienkult, der den Kern des weltweiten Katholizismus darstellt. Auf der ganzen Welt kann man in jeder Kirche, in jeder Kathedrale, in Häusern, in den Zimmern, in Restaurants, in Hotels, an Geschäften, entlang der Straße, wenn man in Bayern gewohnt hat, der weiß das, auf Autobahnen und an Fußwegen Figuren und überall können wir Heiligenschreine für Maria sehen. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber Rom ließ sogar verlauten, dass Gabriel, als er kam und Maria verkündigte, sie würde den Sohn des Höchsten, den Heiland, gebären, dass der Engel in Wirklichkeit nur fragte, ob das geschehen könnte. Er ordnete sich angeblich ihrer Autorität unter und römisch-katholische Theologen sagen, Gabriel bat um ihre Zustimmung, dass das geschehen dürfe. Und dass sie ihre Zustimmung gab, als sie in Vers 38 sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und sie deuten das so, dass Maria sagte, ihr habt meine Erlaubnis. Na, nicht wahrscheinlich nicht so mit tiefer Stimme, ne? Ihr habt meine Erlaubnis. Nein, ihr habt meine Erlaubnis. Der ganze Heilsplan beruhte demnach also auf der Autorität und Zustimmung von Maria und ihr Befehl, den sie dem Engel zurückgab, setzt somit auch die ganze Erlösung in Bewegung. All das stellt ein verworrenes und ein verdrehtes Bild von Maria dar. Das wiederum richtet unschätzbaren Schaden an dem Psalm und am Verständnis von Anbetung. Denn wenn das auf Maria zutrifft, ist sie nicht die Anbetende, sondern das Objekt der Anbetung. Wenn sie ein sündloses Wesen ist, das nie gestorben ist, souverän im Himmel herrscht und Gabriel die Erlaubnis für die Ausführung des Heilplanes gegeben hatte, dann ist sie etwas völlig anderes als eine Anbeterin. Ihr Lieben, diese Hymne zeigt aber etwas ganz anderes. Maria ist nicht die Angebetete, sondern die Anbeterin. Es ist eine Hymne der Anbetung von Maria an Gott. Und sie enthält so viel Schönheit und Pracht, dass sie gewissermaßen wie ein Diamant betrachtet werden kann, mit vielen Facetten und von leuchtender Brillanz von allen Seiten. Und wir wollen uns diese Elemente kurz ansehen, die in diesem Psalm enthalten sind, und sehen, was sie über die Bedeutung der Anbetung aussagen. Hier ist eine Anbeterin. Hier ist eine, wenn man so will, eine Weihnachtsanbeterin. Hier ist Maria und sie lehrt uns, wie wir anbeten sollen. Als hätten wir nicht schon in den letzten Wochen genug davon. Wir wollen das noch einmal betonen und schließen somit unsere Serie vollkommen ab über die Anbetung. Ich möchte euch drei Punkte nennen, die wir in ihr sehen. Die erste ist ihre Haltung, die Haltung der Anbetung. Punkt 1, die Haltung der Anbetung. Wir sehen ihre Haltung und wir finden diese Haltung der Anbetung im ersten und zweiten Vers dort. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist erfreut oder freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Schon in diesen beiden und im dritten Vers dieses Psalms, also das sind die Verse 46, 47, und die erste Zeile von Vers 48, sehen wir die Haltung der Anbetung. Und ich möchte vier Bemerkungen dazu abgeben. Zu dieser Haltung. Erstens ist das eine innere Haltung. Das ist etwas innerlich. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und verherrlicht den Herrn. Und dann, mein Geist freut sich über Gott, mein Retter. Der Begriff Seele und Geist, die übrigens Synonym sind und mit dem inneren Menschen zu tun haben, werden hier als literarisches Element doppelt verwendet. Und auch, weil sie dadurch einfach alles umfassen. Maria fasst damit ihr gesamtes inneres Wesen zusammen. Sie sagt, dass Anbetung von innen kommt. Es ist nicht etwas, das man äußerlich tut. Es ist nicht lediglich ein Satz von Worten und Handlungen. Es wird dazu, aber es ist etwas Moralisches, Geistiges und Emotionales. Es steckt im Kopf und im Willen und in den Emotionen. Es fasst das gesamte innere Wesen zusammen. Alles, was in ihr ist. Sie empfindet alles, was das Herz empfinden kann. Sie hält sich an allem fest, was der Verstand begreifen kann. Es ist wie ein großes Orchester. Jedes Element ihres inneren Wesens hat seinen Platz und jedes Element ihres inneren Wesens fügt etwas zu der Harmonie des gesamten großen Crescendos hinzu. Ihr gesamtes Inneres betet an. Und Anbetung, haben wir schon gesagt, steigt von innen auf, ja, von innen heraus hervor. Sie kocht und sprudelt über diese Anbetung, wie ein Wort aus dem Neuen Testament ja es beschreiben würde. Wir haben diese Worte auch betrachtet. Und das bedeutet nicht einfach, in die Gemeinde zu kommen. Es bedeutet nicht allein ein Lied zu singen. Es bedeutet nicht, Worte in der Bibel zu lesen oder eine Predigt zu hören. Es bedeutet nicht, etwas über die Kollekte zu geben. Es bedeutet nicht, ein Ritual auszuführen, selbst nicht beim Abendmahl. Das sind natürlich potenzielle Effekte eines anbetenden Herzens. Aber für sich alleine können sie keine wahre Anbetung ausmachen. Es ist das innere Herz voller anbetendem Lobpreis, das die Essenz, das Wesen wahre Anbetung ausmacht. Anbetung bedeutet, dass die Seele und der Geist überwältigt sind. Es ist eine innere Angelegenheit. Äußerliche und oberflächliche Feiern zum Gedenken an die Geburt Christi sind Gott sogar zuwider, Leute. Sie sind ihm zuwider. Das meiste von dem, was zur Weihnachtszeit vor sich geht, bricht ihm das Herz. Oberflächliche Anbetung ist ihm in keiner Weise wohlgefällig. Der Prophet Jesaja sagte zum Beispiel in Jesaja 29, 13, ihr kennt diese Verse, diesen Vers, dieses Volk naht sich mir mit seinen Lippen und ehrt mich mit seinen Lippen. Um das mal in die Umgangssprache für Weihnachten zu übertragen, sie reden über mich, sie schreiben Dinge über mich auf ihre Weihnachtskarten, sie singen meine Weihnachtslieder, aber sie ehren mich nicht. Sie haben ihre Herzen von mir ferngehalten. Jesaja 29, 13. Sie haben kein Herz. Jesus sagte, Gott ist Geist und diejenigen, die ihn anbeten, müssen ihn anbeten wie? Im Geist anbeten und in der Wahrheit. Der wahre Anbeter ist derjenige, dessen Herz hingegeben ist, dessen Herz überströmt. Und das kommt tief aus dem Inneren und trägt sich selbst deshalb die ganze Zeit zu. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Anbetung ist intensiv. Die Haltung der Anbetung ist intensiv. Sie ist nicht nur innerlich, sie ist intensiv. Betrachtet einmal den Vers, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Und wenn ihr das auf Deutsch lest, packt euch das vielleicht nicht so, aber das griechische Verb erhebt und verherrlicht ist megaluno. Und ihr kennt bestimmt das Wort mega. Das ist ein griechisches Wort, das oft ins Deutsche transkribiert wird. Wenn wir ausdrücken wollen, dass etwas größer als üblich oder lauter als üblich ist, manchmal sieht man das auf Lautsprechern, da steht da Megabass, da ist dann mehr Bass drin, als uns eigentlich lieb ist, ja, dann ist das richtig dumpf und sehr viel Bass hat. Mehr Bass bedeutet das, etwas, eine Megasache. Und dabei nimmt das Mega einfach den Platz des Wortes groß ein. Was Maria hier tut, ist nicht nur eine Erhebung Gottes, sondern eine Mega-Erhebung Gottes. Eine große Erhebung Gottes. Das Wort Megaluno bedeutet zum Anschwellen bringen, wachsen lassen, stärker werden. Als ob man bei einem bestimmten Punkt beginnt und sich das Ganze ausdehnt und immer größer wird. Und dann das Wort Freud. Und hierfür könnte man im Griechischen eine Reihe von Wörtern verwendet werden, aber das ausgewählte Wort bedeutet vor Freude überwältigt zu sein. Jemand, der über die unaussprechliche Freude redet. In manchen Fällen wird es sogar für eine laut wahrnehmende Freude verwendet, eine nahezu überschwängliche Art der Freude, die uneingeschränkt ist. Das sind die Begriffe. Spontane, überschwängliche Freude ergießt sich in Anbetung. Hier sind also zwei Komponenten von wahrer Anbetung. Sie ist innerlich, ergibt sich also aus dem, was im Herzen entsteht, und es ergibt sich aus dem, was der Verstand begreift. Und als Maria verstand, was vor sich ging, ergriff das buchstäblich Besitz von ihrem Verstand. Und ihr Verstand übertrug es an ihre Emotionen, ihre Gefühle. Es versetzte jeden Teil ihres inneren Wesens in Bewegung und brach einfach voller Intensität aus. Das ist es, was Anbetung ausmacht. Aber es beginnt immer mit einer Offenbarung an den Verstand. Niemals nur so ein Dahingesinge und hin, ohne dass man irgendwas versteht. Es beginnt immer mit einer Offenbarung an den Verstand. Das ist es, was geschieht. Erst die Fakten und dann kommt die Explosion als Reaktion darauf. Das ist aufrichtige, intensive Anbetung. Keineswegs irgendwelche platte, oberflächliche, vorübergehende Anbetung. Anbetung ist also die richtige Haltung, sie ist innerlich und sie ist intensiv. Wenn ihr die Geschichte Israels betrachtet, wenn ihr sie betrachtet, werdet ihr feststellen, wie sehr Gott oberflächliche Anbetung verachtete. Wir haben das mehrfach durch den Propheten Maleachi schon gesehen, ja, als der Prophet sagte, ihr bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar. Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr in Maleachi 1. Ja, sie brachten die Schlechten, die Blinden und sogar geraubte Tiere dar. Und er fordert sie im ersten Kapitel auf, in Maleachi 1, bring das doch mal deinen Statthalter. Bringt das mal euren Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben? Ganz zu schweigen davon, es mir darzubringen. Und der Prophet Amos, der Hirte von Tekoa, wurde von Gott gesandt, um die Abtrünnigkeit und die Heuchelei Israels bloßzustellen. Und Gott bringt durch Amos folgende Worte. Er sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste. Und ich mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn alle Gerüche und euer Weihrauch aufsteigt, ich mag das nicht riechen. Wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder. Und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Eure oberflächliche Anbetung, die widert mich an. Übrigens, das war das Fest, was sie feierten, und sie hatten ausdrückliche Anweisung erhalten, wie sie es feiern sollten. Jetzt wurde es durch ihre Heuchelei und ihre Unaufrichtigkeit zu einem Gestank in Gottes Nasenlöchern. David drückte es folgendermaßen aus, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, im Herzen. Jesaja sagte dasselbe in Jesaja Kapitel 1, ich bin der Brandopfer von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen, bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond und Sabbat, Versammlung halten, Frevel verbunden mit Festgedränge, ertrage ich nicht. Das ist ein Frevel. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und so macht er weiter und weiter. Und hier wird nur auf eine andere Art gesagt, dass man Gott aus vollem Herzen und von ganzem Herzen anbeten muss. Und wisst ihr was? Das hat Maria getan. Alle uns bekannte Sünde muss gnadenlos gerichtet und bekannt werden, um das zu tun. Und im Mittelpunkt von allem muss unser Herr stehen. Leute, wie lange ist es her? Wie lange ist es her, seit ihr so vor Freude überwältigt wart? Stellt euch mal diese Frage. Drittens, eine dritte Sache über Lobpreis ist, und die Haltung, dass es eine Gewohnheit ist. Es ist eine Gewohnheit. Meine Seele erhebt oder verherrlicht eine kontinuierliche Handlung im Präsenz, in der Gegenwartsform. Weist darauf hin, es ist fortlaufend, fortwährende Anbetung. Es ist nicht so, als wäre es nur ein Ereignis oder auf irgendeinen Moment bezogen, besonders ein Ereignis, oder einen Moment wie diesen, der Konsequenzen für die Ewigkeit hat. Es geht immer und immer weiter. Es ist nicht so, dass ihr nur Freude hattet, als ihr errettet wurdet, sondern dass ihr begonnen habt zu frohlocken und nie aufhören werdet darüber, dass ihr errettet seid. Hört einmal gut zu. Sehr gut zu. Hört mal genau zu. Veränderliche Umstände haben keine Auswirkung auf wahre Anbetung. Sie wirken sich nicht darauf aus. Und sie haben nichts damit zu tun. Die Anbetung geht ungestört weiter. Für jemanden, der ein wahrer, intensiver Anbeter aus vollem Herzen ist, ist es wirklich nicht schwer, die Worte von Paulus zu erfüllen und zu sagen, seid in allem dankbar. Wahre Anbetung wird zu einer Lebensweise, weil sie auf etwas fixiert ist, was sich nicht verändert. Und Gott ändert sich nie. Christus ändert sich nie. Das Heil ändert sich für dich nie. Gottes Verheißung ändert sich nie. Gottes Bund verändert sich nicht. Unsere Zukunft ändert sich nie. Der Geist Gottes verlässt uns nie. Warum sollten unsere Anbetungen Schwankungen unterworfen sein? Warum sollten sie auf und ab gehen? Wahre Anbetung tut das nicht. Wenn Anbetung für euch nur sonntagmorgens geschieht, wenn quasi voll aufgedreht wird oder wenn Anbetung nur um die Weihnachtszeit oder zu irgendeinem anderen Ereignis stattfindet, dann macht ihr etwas selbst. Dann versucht ihr selbst etwas zu produzieren und ihr macht euch selbst etwas vor in Bezug auf euren Status als wahre Anbeter. Wenn Anbetung nur geschieht, wenn die Dinge in eurem Leben in der richtigen Bahn verlaufen und ihr fröhlich singen könnt, weil ihr bekommen habt, was ihr wolltet und weil ihr über die aktuellen Ereignisse in eurem Leben glücklich seid oder alles angenehm für euch ist, wenn Anbetung damit zusammenhängt, dann versteht ihr nicht, worum es wirklich geht. Denn wahre Anbetung ist unabhängig von veränderlichen Umständen. Ich sag's nochmal. Anbetung ist unabhängig von veränderlichen Umständen. Sie durchläuft keine Höhen und Tiefen. Anbetung ist der konstante Lobpreis, der tief aus dem Innersten der Seele kommt, weil das, was geistlich wahr ist, unveränderlich ist. Es ist egal, was in eurem Leben vor sich geht. Und wenn ihr anfangt, in eurer Haltung und eurem Verhalten zu schwanken und eure Freude kommt und geht, liegt es daran, hört gut zu, dann liegt es daran, und wir kennen das alle, dass ihr euch eine andere Priorität gesucht habt als das unveränderliche Werk Gottes oder die unveränderliche Gegenwart Christi. Ihr habt eure Freude an den veränderlichen Umständen des Lebens festgemacht. Und das bedeutet, dass für euch nicht Gott, sondern ihr selbst im Mittelpunkt steht. So ist es. Ihr erkennt einen wahren Anbeter daran, dass er die Umstände des Lebens mit ungeschwächter Zufriedenheit und unveränderter Freude durchlebt. Und das führt mich zu einem vierten Element der Haltung. Die Haltung der Anbetung ist also innerlich, sie ist intensiv, sie ist gewohnheitsmäßig und viertens, und das ist wirklich das Wichtigste, sie ist demütig. Sie ist demütig. Wahre Anbetung kommt aus einem demütigen Herzen. Und was ist ein demütiges Herz? Ein demütiges Herz ist ein Herz, das nicht an sich selbst denkt. Das nicht an sich selbst denkt. Hochmut dagegen ist die Anbetung des Egos und das steht in Konkurrenz zu Gott. Wenn ihr nicht dankbar seid, liegt das nicht daran, dass Gott seine Verheißung nicht erfüllt hat, sondern weil es euch nicht so gut geht, wie ihr es gerne hättet. Und das liegt daran, dass ihr euch auf euch selbst konzentriert. Das liegt daran, dass ihr nicht bekommen habt, was ihr verdient oder was ihr denkt, dass ihr verdient, worauf ihr gezählt habt, was ihr erhofft habt oder wofür ihr gebetet habt. Leute, Hochmut erinnert sich an alle Ungerechtigkeiten, die er, der Hochmut, durchlitten hat. Hochmut will zurückschlagen, wenn er gekränkt wird. Hochmut will Vergeltung. Er ist nicht voller Lobpreis, weil er sich auf die Höhen und Tiefen der Probleme des Lebens ausrichtet. Demut interessiert sich nicht dafür. Demut bedeutet, nicht ständig umherzugehen, sich an die Brust zu schlagen und über das von euch erlittene Unrecht zu klagen. Oh, das ist ein Teil davon. Demut bedeutet, so auf Gott konzentriert zu sein, dass das, was euers ist, wenig Bedeutung hat. Ihr konzentriert euch nicht auf euch selbst. Es geht euch nicht mehr um euch selbst. Leute, Gott hasst Hochmut. Und er hasst die Hochmütigen, sagt die Bibel, und er widersteht ihnen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und jeder, der zur Anbetung kommt, muss in Demut kommen, denn Demut bedeutet, sich in Gott zu verlieren, und das wiederum bedeutet, dass ihr bedeutungslos werdet. Habt ihr das gehört? Dass wir selbst völlig bedeutungslos werden. Und genau das sehen wir bei Maria in Vers 48. Da heißt es, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Was an Maria in dieser ganzen Angelegenheit verblüfft, ist, dass es einfach unbegreiflich ist, dass ein so bescheidenes, ein einfaches Mädchen bei Gott solch Ansehen genießen sollte. Das überrascht sie total. Das ist, was so erstaunlich ist. Wisst ihr was? Sie sagt nichts über sich selbst. Sie sprudelt spontan hervor: Meine Seele erhebt den Herrn. Sie denkt nicht, oh, nun, ich glaube, Gott hat da wirklich eine gute Wahl getroffen. Oder ich kenne definitiv eine ganze Menge Frauen und ich bin wirklich die geeignete Frau dafür. Gut gemacht, ja. Nein, sie verschwendet keine Gedanken daran. Überhaupt keine Gedanken daran. Es ist beinahe unfair, solch eine Möglichkeit auch nur in Erwägung zu ziehen. Wisst ihr, wir sind aufgrund unserer Gefallenheit ziemlich versessen darauf, unsere Erfolge allen mitzuteilen. Die bereitwillig nur irgendwie zuhören, erzählen wir alles, was wir an Erfolgen haben. Und manchen erzählen wir die fünfmal die Geschichten, ja. Selbst unsere geringsten Erfolge verwandeln sich oft in große Geschichten. Stimmt's? Ist es nicht so? In große Geschichten. Und wenn wir etwas Großes erreicht haben und einen großen Segen empfangen oder eine große Person getroffen haben oder eine Auszeichnung oder eine Stellung erhalten haben, tendieren wir dazu, von unserem Erfolg zu reden. Unsere anfängliche Reaktion ist dann: Meine Seele erhebt mich selbst. Wir beginnen, eine Gedenktafel für uns selbst an die Wand zu hängen. Ja, das ist das Erste, was wir machen. Und Maria hegte keinen derartigen Gedanken. Überhaupt nicht. Sie dachte nicht einmal daran, zum Telefon zu greifen. Na gut, es hat keine gegeben, das ist wahr. Aber es wäre wahrscheinlich sehr schwierig gewesen, sich vom Telefon fernzuhalten, wenn man gerade erfahren hatte, dass man die Mutter Gottes sein würde. Ja, hey, ich soll die Mutter Gottes werden. Ja, schnell zum Telefon. Ja. Meine, ihre Gedanken waren sofort auf den Himmel ausgerichtet. Da heißt es, von dem alle Barmherzigkeit kommt, meine Seele erhebt den Herrn, von dem alle Barmherzigkeit kommt und alle Gaben und alle Gnade und aller Segen und alle Seligpreisung. Sie war einfach überwältigt. Sie antwortete Elisabeth nicht einmal. Sie dankte Elisabeth nicht einmal, obwohl diese in den Versen 42 bis 45 eine gütige Segnung aussprach. Ich meine, das war eine wunderbare Sache. Sie konnte nicht einmal daran denken, was Elisabeth sagte. Ihr Fokus war nicht auf Elisabeth gerichtet, ihr Fokus war nicht auf ihr selbst. Außer der Tatsache, dass sie nicht begreifen konnte, wie Gott das mit jemandem tun konnte und könnte, der von so niedriger Stellung war wie sie. Das ist die Art von Haltung, aus der sich Anbetung ergibt. Wenn sie für einen kurzen Moment über sich selbst nachdenkt, geschieht es nur, um sich zu fragen, wie Gott sie je bemerken konnte. Wie konnte sie bemerkt werden bei Gott? Wie hätte Gott sie je kennen können, um ihr Wohlergehen besorgt sein oder sie in irgendeiner Weise für diese Aufgabe für geeignet halten? Wie konnte Gott je zu dem Schluss gelangt sein, dass sie die Begünstigte sein sollte? Wie konnte sie Gott wohlgefallen haben? Warum sie? Warum sie? Seht ihr, es ist charakteristisch für Demut, dass sie nicht an sich selbst denkt, sondern über jedes Lob überrascht, wenn nicht sogar geschockt ist. Wenn sie sagt, dass Gott ihre Nichtigkeit angesehen hat, verwendet sie buchstäblich einen Begriff, der bedeutet, dass sie sich in einem erniedrigten Zustand befunden hat. Sie war niemand. Sie war gesellschaftlich ein Niemand. Gesellschaftlich und kulturell war sie wirklich nie und sie wurde auch niemand. Sie war einfach eine Magd, zu nichts fähig und nichts wert, eine einfache Frau eines Dorftischlers, eine unwahrscheinliche Mutter Gottes. Und Josef machte Flüge, baute Tische und Stühle, vielleicht noch ein paar Türen und ein paar Häuser. Aber es gab dennoch etwas sehr Besonderes an Maria, denn in ihren Venen floss das königliche Blut Davids. Nun, wir sind uns auch sicher, dass sie eine reine und gottesfürchtige Frau war. Aber wollt ihr etwas über eine reine und gottesfürchtige Frau wissen? Sie sehen sich selbst nie so. Sie sieht sich nicht so. Diejenigen, die wirklich rein und gottesfürchtig und gerecht sind, halten sich selbst nicht dafür. Sie wissen sogar, dass sie es nicht sind. Denn eine Funktion von Gottesfurcht und Reinheit und Gerechtigkeit ist, dass man in der Lage ist, jedes Eckchen der eigenen Unzulänglichkeit zu erforschen. Und das können sie. Das können Demütige. Je gottesfürchtiger ihr also seid, umso weniger gottesfürchtiger seid ihr in euren eigenen Augen. Und deshalb gibt es eine gewisse Zerbrochenheit und eine Demut. Das Wesen wahrer Geistlichkeit besteht nicht darin zu denken, ihr hättet sie. Demut ist der Kern wahrer Anbetung, ein Empfinden der Unwürdigkeit, der Sündhaftigkeit, ein Mangel an Qualifikation für irgendetwas, für irgendeinen Segen, für irgendeine Güte, für irgendeine Gabe Gottes. Und wenn das kommt, seid ihr einfach vollkommen überwältigt. Anbetung ist also innerlich, intensiv, gewohnheitsmäßig, demütig. Wenn Maria über alle Frauen erhoben wurde, dann könnte sie die demütigste aller Frauen gewesen sein. Ich meine, wenn Gott sie in die höchsten Gefilde erhob, muss das gewesen sein, weil sie die niedrigste war. Sie war also vielleicht die gottesfürchtigste Frau in diesem ganzen Land. Jesaja 57, 15 verleiht all dem eine Perspektive. Da heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Und durch all das, durch jene Worte wird Gott immer höher erhoben. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich, heißt es dort. Und die Frage stellt sich, ist irgendjemand anderes dort oben bei Gott? Ja, diejenigen, die zerschlagenen und gedemütigten Geistes sind, die sind bei Gott. Was ist also die Haltung der Anbetung? Eine tief empfundene innere Quelle intensiver Dankbarkeit und Freude, die gewohnheitsmäßig aus einer demütigen Seele hervorsprudelt. Eine Seele, die sich ihrer absoluten Unwürdigkeit bewusst ist. Das ist Anbetung. Und das, ihr Lieben, ist der Geist der Weihnacht. Wer sind wir denn, dass wir so hoch angesehen werden sollten, nicht nur zur Mutter Gottes, sondern zu den Kindern Gottes gemacht zu werden? Denkt mal darüber nach. Wer sind wir denn, dass er kommen sollte, um für uns zu sterben? Solch überwältigende Barmherzigkeit, unverdient. Okay, zweitens, das Objekt der Anbetung, das kennen wir auch schon irgendwoher. Und das entgeht uns nie. Und es ist offensichtlich, Maria sagte, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist erfreut sich über Gott, mein Retter. Das Objekt der Anbetung ist Gott. Ihm gebührt aller Ruhm, ihm gebührt alle Ehre, ihm gebührt alle Anbetung. Und Anbetung ist in diesem Sinne sehr zentral, sehr einfach, sehr fokussiert und sehr eindimensional. Wir beten Gott an. Lukas 4, 8 sagte, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten. Und ihm allein dem. Anbetung ist auf ein Wesen im Universum beschränkt und das ist Gott. Maria wusste das. In 1. Timotheus 1, Vers 17 heißt es, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist der Mittelpunkt und der Umfang der Anbetung. Es ist alles direkt auf Gott ausgerichtet. Und insbesondere besteht der Kern der Anbetung darin, dass Gott unser Retter ist. Und das sagt Maria. Gott mein Retter. Wunderbare Aussage. Wisst ihr, wenn ich nicht gerettet wäre, wenn Gott mich nicht durch Jesus Christus errette hätte, hätte ich große Mühe damit, ihn für die restlichen Dinge anzubeten, die für ihn gelten. Hätte absolute Schwierigkeiten damit. Ich kann nicht ernsthaft sagen, dass ich von seinen nicht mitteilbaren Attributen wie Allwissenheit wirklich fasziniert bin oder von seiner Allgegenwart, dass er also überall und gleichzeitig ist, oder von seiner Allmacht, dass es nichts gibt, was er nicht vermag, dass er unveränderlich ist, all das trifft auf Gott zu, aber ich kann nicht wirklich sagen, dass ich mich vordrängeln würde, um ein Lied über diese Vortrefflichkeit Gottes zu schreiben, wenn ich nicht selbst errettet wäre. Wenn ich mich auf dem Weg zur Hölle befinde, kann ich nicht sowas zum Ausdruck bringen. Es würde mir wirklich schwerfallen, ihn für seine anderen Eigenschaften anzubeten, wenn er nicht mein Heiland wäre. Versteht ihr das? Ehrlich gesagt, ich kenne keine Leute, die ihn nicht als ihren Heiland kennen, aber Hymnen an ihn als Richter schreiben. Ich kenne keine Hymnen über die Hölle und das Gericht und Verdammnis und Verurteilung, Bestrafung und Zorn. Wenn er nicht ein Erretter wäre, würde niemand von uns ihn anbeten. Wir würden uns vor Furcht verstecken. Ist das nicht so? Wir würden uns total verkriechen, kauernd und wahrscheinlich fluchend. Nein, sämtliche Anbetung, alle Teile davon, egal über welche Eigenschaft Gottes, über welche Dimension seiner Person und seiner Werke ihr redet, sämtliche Anbetung wird in der großartigen Realität freigesetzt, dass wir von unseren Sünden und damit vom Gericht errettet wurden. Ist es nicht so? Leute, der zentrale Punkt ist, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und er hat uns gerettet. Wunderbar. Das ist der Grund dafür, dass er kam. Laut seiner Namensgebung folgender: Du sollst ihm den Namen Jesu geben, denn er wird was? Sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das bedeutet Jesus, Erretter. Ohne die Tatsache, dass er der Retter war, würde nichts anderes etwas bedeuten. Sie betet also Gott den Erretter an. Und er wird mehrere Male als Gott unser Retter bezeichnet, wie zum Beispiel in 1. Timotheus und in Titus. Gott ist ein errettender Gott. Er sandte seinen Sohn auf die Welt, um uns von unserer Sünde zu erretten. Er wurde offenbart, um uns zu retten, um uns von der Sünde zu erlösen. Das Objekt ist also Gott, unser Erretter. Ihr müsst Gott nicht inständig bitten und ihn anbetteln, nett zu sein, wie es bei den heidnischen Gottheiten der Fall ist. Gott ist von Natur aus ein rettender Gott und er hat die ganze Sache der Errettung auch selbst in die Wege geleitet. Ist das nicht wunderbar? Der Geist der Anbetung ist innerlich. Er ist intensiv, gewohnheitsmäßig demütig, denn das ist die Haltung der Anbetung, aber das Objekt ist allein und einzig und allein der lebendige Gott, der rettet. Und drittens kommen wir zu der Ursache der Anbetung. Das ist die Ursache der Anbetung. Was löst Anbetung aus? Was motiviert Anbetung? Nun, drei Dinge. Erstens, was Gott für mich persönlich tut. Seht einmal an die Mitte von Vers 48. Da heißt es: Denn siehe, von nun an werden mich glücklich preisen alle Geschlechter. Warum, Maria? Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Es ist also, als würde sie sagen: Könnt ihr glauben, dass ein heiliger Gott das für mich, eine Sünderin, tun würde? Das ist der Punkt, an dem Anbetung beginnt, dass ein vollkommen heiliger Gott das für mich, Sünder, tun würde. Von diesem Zeitpunkt an werden alle Generationen mich glücklich preisen aufgrund dessen, was Gott in seiner Heiligkeit für einen Sünder getan hat. Damit beginnt Anbetung. Und noch etwas. Es bedeutet nichts, dass Gott ein Retter ist, sofern ihr nicht selbst von ihm errettet wurdet. Er muss zu euch herabkommen. Und Maria wusste, dass sie eine Sünderin war. Na, können Sie ein Dogma wieder löschen, ja? Sie nennt ihn mein Retter. Retter braucht man nur, wenn man sündig ist. Sie sieht sich als Sünderin und sie wusste, dass Gott heilig war und sie wusste, dass sie einen Retter brauchte und sie betete an, weil der Retter gekommen war und sie wusste, dass das bedeutet, dass eine Auseinandersetzung mit ihren Sünden irgendwann kommen würde. Ebenso wie jeder andere, der von seiner Sünde errettet wird, schuldet sie alles dem Opfer Jesu Christi. Sie bietet aus der Seele kommenden Lobpreis dar, weil der Erlöser kommen würde, derjenige, der ihre Sünde auf sich nehmen würde. Wow. Und das ist es, was die Anbetung auslöst, wenn ihr persönlich die errettende Realität Jesu Christi erlebt. Jesus änderte nicht ihren gesellschaftlichen Status. Ihr ganzes Leben lang wurde sie nie zu irgendeiner irdischen Königin. Und obwohl sie die Mutter Gottes war, behielt sie denselben gesellschaftlichen Status, hatte dieselben Freunde, musste sogar dem Apostel Johannes übergeben werden, wenn ihr euch daran erinnert, damit dieser sich um sie kümmerte, weil sie jemanden brauchte, der sich um sie kümmern würde, nachdem Jesus sie verließ. Ihr gesellschaftlicher Status änderte sich nie. Aber ihr geistlicher Status änderte sich ebenso wie bei allen, die jemals vor und nach Christus gläubig wurden. Sein Tod war ihr Tod für die Sünden. Und das wusste sie. Sie wusste, dass der Erlöser kommen würde. Und ihr Lobpreis entstammt aus reiner Dankbarkeit für ihre eigene Errettung. Und damit beginnt es immer. Es muss immer mit dem beginnen, was der Herr für euch getan hat. Alles weniger als das ist irgendwie bedeutungslos und oberflächlich. Der Mächtige hat große Dinge für mich getan und ich muss von meinen Sünden errettet werden. Zweitens, nicht nur Lobpreis für das, was unser Herr für Maria getan hat, sondern auch das, was er für andere getan hat. In Vers 50 will sie sich nicht herausstellen, deshalb zitiert sie aus dem Vers aus Psalm 103 aus dem Alten Testament, Vers 17 dort, und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Sofort zeigt ihre Demut sich wieder. Sie will nicht, dass irgendjemand denkt, es betreffe nur sie. Das wird allen widerfahren, von einer Generation zur nächsten, die Gott fürchten. Und sie erkennt, dass unser Herr dasselbe auch für andere tun wird und das macht ihr Herz froh. Warum? Weil ihre Prioritäten geistlicher Natur sind, weil ihr das wichtig ist, was geistlich und ewig ist und die Seele errettet. Sie war vollkommen überwältigt von dem, was unser Herr für sie tat und was er für eine Generation nach der nächsten tun würde. Das sind die Dinge, die Lobpreis hervorbringen. Ihre eigene Rettung und die Errettung anderer Menschen. Das sind die ersten zwei Punkte. Das dritte Element, sie betet ihn an wegen der Dinge, die er für seine Kinder tut. Das erste war Errettung, ihre eigene Errettung, die Errettung anderer und jetzt das, was er für seine Kinder tut. Und das ist wirklich wunderbar. Seht einmal Vers 51. Hier wird alles rezitiert, was Gott in der Geschichte für sein Volk getan hatte. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, heißt es dort. Er demonstriert ihnen also Stärke und Macht. Er zerstreut, die hochmütig sind, in der Gesinnung ihres Herzens. Im Gegensatz dazu tut er keine guten Dinge für diejenigen, die ihn ablehnen. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und er erhöht die Niedrigen. Und für jede Aussage gibt es quasi hier eine Kehrseite, wie hier. Er hat die Seinen genommen, die niedrig waren und hat sie erhoben. Er hat die Seinen genommen, die schwach waren und hat ihnen Macht gegeben. Vers 53. Hungrige sättigt er mit Gütern. Er hat die Seinen genommen, die hungrig waren und bedürftig und hat dieses Bedürfnis gestillt. Und auch das kommt im Psalm 107 zum Ausdruck. Und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Samen auf ewig. Er hat seine Bündnisse gehalten. Das ist der Grund zur Anbetung. Persönliche Errettung, Errettung einer Generation nach der anderen und die Treue Gottes, jedes Bedürfnis seiner geliebten Kinder zu stillen. Weil der allmächtige Gott mächtige Dinge getan hat, gibt es eine gute Botschaft zu verkünden. Und nur weil Gott errettet hat, immer noch errettet und treu bleibt, gibt es Lobpreis und Anbetung und Ruhm und Verehrung. Was ist der Geist der Weihnacht? Anbetung. In einem Wort Anbetung. Nicht mehr und nicht weniger. Und wisst ihr, wenn wir auf vergangene Weihnachtsfeste zurückblicken, dann seht ihr, dass wir schon immer das so gehandhabt haben, zu anbeten. Und wir tun das jedes Jahr zur Weihnachtszeit und wir blicken auf Vergangenes zurück. Wir machen das jeden Weihnachten, blicken wir auf Vergangenes zurück. Wie tun wir das? Wir tun das, wenn wir Weihnachtslieder singen. Seid ihr euch bewusst, dass wir Weihnachtslieder gesungen haben, die Jahrhunderte in der Geschichte zurückgehen? Jahrhunderte. Und diese Lieder wurden uns teilweise übersetzt, wurden uns überliefert. Und wenn ihr auf die Geschichte von Weihnachten zurückblickt und zu diesen Weihnachtsliedern kommt, stoßt ihr auf die hervorragendsten Dichter und Schreiber der Wahrheit über Weihnachten und deren Haltung immer Anbetung ist. Sie war immer Anbetung. Hört euch einmal nur zum Beispiel die Weihnachtslieder an, die ich hier ausgewählt habe, von Martin Luther. Nun, der ist uns nicht unbekannt. Geboren 1483, gestorben 1546, engagierte sich vor allem dafür, die Schrift und die Theologie aus der lateinischen Sprache für uns ins Deutsche zu bringen, damit das deutsche Volk endlich die Bibel lesen konnte. Und wisst ihr was? Wir kennen ihn für seine großartige theologische Arbeit, aber manchmal vergessen wir seine großen poetischen Werke. Er verschrieb sich dem Verfassen von und Übersetzen von Hymnen. Und hier ist ein Beispiel. Gelobt seist du, Jesu Christ, dass du Mensch geboren bist von einer Jungfrau, das ist wahr. Des freuet sich der Engel Schar, des ew'gen Vaters Einigkind, jetzt man in der Krippe findt. In unser armes Fleisch und Blut verkleidet sich das ewig Gut. Den aller Weltkreis nie umschloss, der liegt in Marien Schoß. Er ist ein Kindlein geworden klein, der alle Ding hält allein. Der ewig Licht geht da herein, gibt der Welt einen neuen Schein. Es leucht wohl mitten in der Nacht und uns des Lichtes Kinder macht. Der Sohn des Vaters, Gott von Art, ein Gast in der Welt, er ward und führt uns aus dem Jammertal. Er macht uns Erben in seinem Saal. Er ist auf Erden kommen arm, dass er unser sich erbarm und in den Himmel mache reich und seinen lieben Engeln gleich. Und dann endet er mit den Worten, das hat er alles uns getan, sein groß Lieb zu zeigen an. Des freu sich alle Christenheit und dank ihm in Ewigkeit. Leute, das ist Anbetung. Eines Jahres zur Weihnachtszeit schrieb Martin Luther für seinen Sohn, für seinen kleinen Sohn Hans, folgendes Lied. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Guten Mär bring ich so viel, davon ich singen und sagen will. Euch ist ein Kindlein heut geboren, von einer Jungfrau auserkoren. Ein Kindelein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Und wär die Welt vielmal so weit, von Edelstein und Gold bereit, so wär sie doch dir viel zu klein, zu sein ein enges Wiegelein. Und dann endet er mit diesen Worten, ach, mein herzliches, liebes Jesulein, mach dir ein rein sanft Bettelein, zu ruhen in meins Herzens Schrein, dass ich nimmer vergesse dein. Das ist Anbetung. Nimm deinen Platz in meinem Herzen ein. William Dix starb 1898 und schrieb den Text für What Child Is This? Welch Kind ist das? Und dieses Lied endet folgendermaßen. Also bringe ich ihm Weihrauch, Gold und Myrrhe. Komm, Bauer und König, um ihm zu gehören. Der Könige der Könige, der Erlösung bringt, lasst liebende Herzen ihn auf den Thron erheben. Das ist Anbetung. Charles Wesley schrieb über 6000 Hymnen. Und die beste davon vielleicht ist Hark the Herald Angels Sing, hört die Engelchöre singen. Im dritten Vers heißt es, grüßt den himmlisch geborenen Friedefürst, grüßt die Sonne der Gerechtigkeit. Das ist schon Anbetung. Alles Licht und Leben, auferstanden mit Heil unter seinen Flügeln, mild legt er seine Herrlichkeit danieder, das ist die Fleischwerdung. Geboren, damit kein Mensch mehr stürbe, geboren zu erwecken die Erdensöhne, geboren ihn zu geben Neugeburt, hört die Engelschöre singen, er dem neugeborenen König. Das ist Anbetung. Die Dichterin Christina Rossetti, die von 1830 bis 1894 lebte, war die Tochter italienischer Immigranten. Man sagt, eine Frau atemberaubende Schönheit, so heißt es zumindest. Eine Frau mit gewaltigem dichterischen Talent, eine fromme Christin, die einst mit einem Katholiken verlobt war. Und als er seine Meinung änderte, löste sie einfach ihre Verlobung auf und blieb den Rest ihres Lebens ledig. Im Laufe ihres Lebens schrieb sie eine der prächtigsten Werke der Poesie, die allesamt ein Tribut an Christus waren. Und sie schrieb folgendes Gedicht, das 12 Jahre nach ihrem Tod auch vertont wurde. Zitat: Mitten im kalten Winter macht des Windes Schreien die Erde hart wie Eisen, dass das Wasser hart wie Stein. Schnee war gefallen, Schnee auf Schnee so schwer, mitten im kalten Winter, lang ist's her. Unser Gott, nicht Himmel noch Erde halten ihn, vor seiner Herrschaft werden alle fliehen. Doch mitten im kalten Winter ein Stall so karg, Jesus Christus, unseren Herrn, vor der Kälte barg. Engel und Erzengel hätten ihn dort umgeben, Cherubim um Seraphim würden ihn umschweben. Doch nur seine Mutter, jungfräulich rein, huldigte ihm in Liebe mit einem Kuss. Und dann endet sie mit dieser großartigen Strophe: Was kann ich ihm geben, ich Armer? Wäre ich ein Hirte, gebe ich ihm ein Lamm. Wäre ich ein Weiser, wüsste ich ihn zu grüßen. Doch so leg ich ihm nur mein Herz zu Füßen. Das ist Anbetung. Und vielleicht war es John Francis Wade, der 1786 starb, der all das in den einfachen Worten zusammenfasste: Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten, den König der Welt. Amen. Lasst uns Gott zusammen anbeten.